Das Evangelium steht bei Matthäus im 25. Kapitel und ist, wie schon gesagt, der Predigttext. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt an einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Ehre sei dir, Herr.
Liebe Gemeinde, wie ging es Ihnen, als Sie gerade die Evangeliumslesung von den Schafen und den Böcken gehört haben? Von den Schafen zur Rechten des Richters, den Böcken zur Linken des Richters. Vom Weltgericht durch Christus, das für die einen im ewigen Leben endet, für die anderen aber mit der ewigen Strafe, also mit Himmel oder Hölle. Wenn nicht Jesus das so gesagt hätte, sondern es irgendwo im Alten Testament stünde oder noch besser in einem kirchlichen Dokument aus dem Mittelalter, dann könnte man sich vielleicht herausreden, sagen: Na ja, gut, das ist Mittelalter, aber unser Glaube, den Jesus uns gebracht hat, der ist ja aber anders. Oder wenn jemand in einer Diskussionsrunde wäre, dann könnte er versuchen, sogar Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben, dafür, dass viele Menschen so unbarmherzig sind. Gott hat ja schließlich alle Menschen geschaffen. Warum hat er sie dann nicht auch einfach alle gerettet? Warum muss es ein Links und ein Rechts geben am Ende? Und dann würde Gott vom Richter über alle Menschen zu so einer Art Angeklagtem werden, zu einem, dem man sagt: Also wir nehmen dich in Haftung, du hast irgendwie etwas falsch gemacht. Aber Wenn ich das Gleichnis von Jesus aufmerksam höre, dann merke ich, er erzählt dieses Gleichnis so, dass er mir keine Chance gibt, mich herauszuwinden, sondern er spricht in seinem Gleichnis vom Weltgericht eine klare Botschaft. Er sagt, wenn ich eines Tages vor Gott stehe und Gott über mich richten wird, wie auch über jeden anderen Menschen, auch über jeden, der hier sitzt von uns, dann ist das eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Ich darf das also nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es wird um Leben und Tod, Himmel und Hölle gehen, wie er sagt. Und damit verbunden ist noch eine andere klare Botschaft, und das macht das Gleichnis, finde ich, so richtig interessant, nämlich unser Auftrag zur Nächstenliebe. Jetzt können wir sagen, ja, jüngstes Gericht und Nächstenliebe, das sind ja zwei völlig verschiedene Kapitel. Aber auch dieser Auftrag zur Nächstenliebe, sagt Jesus uns, das ist sehr, sehr ernst. Auch den dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn diese zwei verschiedenen Kapitel, die schiebt Jesus quasi in eins, macht sie deckungsgleich, indem er es sagt, dass der, der über uns richtet am Ende, der König, der Menschensohn, Jesus Christus selbst, dass der derselbe ist, der quasi undercover uns in jedem Menschen begegnet und begegnet ist, der unsere Hilfe braucht, der bedürftig ist. Und das macht er in dem Spitzensatz fest, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das sagt nicht irgendwer, das sagt auch nicht einfach nur Jesus irgendwann mal, sondern das sagt der Richter, Jesus, der über alle Menschen richtet, beim Endgericht, beim Weltgericht am Ende aller Zeiten. Was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Ich habe mich entschlossen, dieses Kapitel ernst zu nehmen, Jesus ernst zu nehmen, auch den Predigttext heute. Und das löst in mir dreierlei aus. Vielleicht können Sie mir da auch folgen. Das erste ist, ich erschrecke. Das zweite, ich suche und finde Segen bei Jesus Christus. Und das dritte, ich werde motiviert zur Nächstenliebe. Zum ersten, ich erschrecke. Ich habe es ja angedeutet, man könnte ja versuchen, den Spieß umzudrehen und Gott zu beschuldigen. Aber das treibt der Anfang dieses Gleichnisses mir zumindest gründlich aus. Da sagt Jesus ja, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Das ist ein Szenario der unumstößlichen Macht Gottes. Wenn Jesus in seine Herrlichkeit kommen wird und alle Menschen aus allen Völkern, die jemals gelebt haben, vor ihm stehen werden, dann wird es keine Rolle spielen, ob ich von Gott auch gerichtet werden will. Dann wird es keine Rolle spielen, ob ich in diesem Leben hier vielleicht Atheist oder Agnostiker war. Dann wird es keine Rolle spielen, ob ich Gott ungerecht fand in dem, was er tat. Sondern da ist ein himmlischer Machtapparat, dem ich einfach ausgesetzt bin. Das Gericht wird über mich ergehen, es wird stattfinden, ich werde nicht gefragt, ich bin der, der vor Gericht steht. Und wie werde ich dastehen angesichts der Kriterien, die Jesus im Gleichnis nennt, angesichts der sechs Werke der Barmherzigkeit, wie man sie nennt? Ich sage, ich fürchte, ich bin eindeutig und hoffnungslos bei den Böcken zur Linken. Auch wenn ich gerne Menschen in Not helfe, das tue ich schon. Auch wenn ich gerne etwas spende, das tue ich auch. Auch wenn ich mich bemühe, wirklich keinem Menschen Unrecht zu tun. Ich überlege mir, wie selten habe ich Menschen, die hungrig waren, gespeist. Und wie oft habe ich einfach nur weggeschaut. Wie selten habe ich Menschen, die durstig waren, etwas zu trinken gegeben und wie oft hat mich ihr Schicksal kalt gelassen. Überprüfen Sie mal, wie Sie die Nachrichten aus dem Gazastreifen und der Ukraine so ansehen, ob Sie sagen, boah, da bricht es einem das Herz, wenn Menschen nicht einmal mehr Trinkwasser haben, Oder ob sie sagen, ja gut, das ist so, Punkt. Wie wenig habe ich wirklich für unsere Flüchtlinge getan, die wir hier ja nun in unserer Mitte haben? Wie selten habe ich Menschen, denen es an Kleidung fehlt, Jesus sagt, die nackt waren, gekleidet? Wie selten nehme ich mir wirklich Zeit für kranke und alte Menschen? Und wie wenig Anteil nehme ich an den Menschen, die im Gefängnis sind, geschweige denn, dass ich mich bemühen würde, sie zu besuchen? Es mag ja sein, dass das Gleichnis vom Weltgericht den einen oder anderen zur Selbstgerechtigkeit verleitet. Es könnte jemand ja auch sagen, na ja, eigentlich stehe ich vergleichsweise doch ganz gut da. Ich denke, ich helfe schon mehr als andere. Ich denke, ich spende auch schon etwas mehr als die meisten anderen. Eigentlich bin ich doch ein sehr diakonischer und ein guter Mensch. Ich denke, wenn überhaupt jemand auf der Seite der Rechten ist, dann bin ich doch bestimmt dabei. Dann wird Christus mich loben und zu den Schafen tun und nicht zu den Böcken. Aber liebe Gemeinde, so dachte der Pharisäer im Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner auch. Genau so. Er stellte sich in den Tempel und schaute auf einen anderen herab, verglich sich mit dem Zöllner und sagte, ich danke dir Gott, dass ich so gut bin, dass ich so gerecht bin, dass ich nicht bin wie der da. Und Jesus sagt am Ende dieses Gleichnisses, der andere, der sagte, Gott sei mir Sünder gnädig, der ging vor Gott gerechtfertigt aus dem Tempel heraus. Und nicht der Zöllner, der sagte, naja, ich müsste schon, ich sage es jetzt mal im Bild unseres Gleichnisses, ich müsste schon eigentlich bei den Schafen geparkt werden und nicht bei den Böcken zur Linken. Und das ist ja auch so ein etwas Besonderes an unserem Gleichnis, auch die Verfluchten in unserem Gleichnis denken ja so. Sie sind aufrichtig erstaunt, dass Christus ihnen etwas vorhält, dass Christus sich schuldig spricht. Sie fordern eine Begründung des harten Urteils. Sie denken, Gott hat sich vielleicht ja geirrt, himmlischer Justizirrtum. Herr, wieso? Wann haben wir dich denn hungrig oder durstig oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht gedient? Also in diesem und haben dir nicht gedient, da steckt ja drin, Herr, wir waren doch immer für dich da. Wir haben alles getan, was du willst, Gott. Wann haben wir dir denn nicht gedient? Für mich wirkt das Gleichnis vom Weltgericht eher wie so ein Beichtspiegel. Die 10 Gebote kann man als Beichtspiegel verlesen, vielleicht die 6 Werke der Barmherzigkeit genauso. Es lässt mich meine Schuld vor Gott klar sehen, deswegen Spiegel. Deswegen der erste Punkt, ich erschrecke. Das zweite, ich suche und finde Segen bei Jesus Christus. Ich glaube, es ist gut, heilsam und wichtig, gerade in unserer leichtlebigen Zeit heute, sich von Jesus die Augen öffnen zu lassen, wie ernst unsere Situation vor Gott ist. Denn nur so verstehen wir auch, wie großartig die Gnade Gottes ist, die uns durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt ist. Es ist wirklich die Rettung, es ist wirklich die Bewahrung vor dem fürchterlichen Ende zur Linken des Richters. Die Bewahrung vor dem Richterspruch, da zitiere ich jetzt nochmal Jesus, geht weg von mir, sagt er zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Das habe ich verdient, Sie vielleicht auch. Aber, denkt an die Konfistunde am Mittwoch, ich bin getauft. Ich gehöre zu Jesus. Ich vertraue auf ihn und das heißt, er nimmt meine Schuld, den Fluch, den ich vielleicht verdient hätte, den nimmt er auf seine Kappe und er zieht mir im Gegenzug seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit an wie ein Festkleid. Und dieses Festkleid darf ich tragen, wenn ich eines Tages vor dem Richter stehe. Dieses Festkleid wird zählen und das Urteil des Richters bestimmen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich auf die Seite der Schafe darf und nicht auf die Seite der Böcke am Ende. Nicht, weil ich es verdient habe, sondern durch Christus. Und das ist auch ein bisschen Kirchengeschichte in der lutherischen Theologie. Genau hier liegt der Grund, warum Martin Luther sagt, wir als Christen dürfen Heilsgewissheit haben. Wir dürfen zuversichtlich sein, dass wir zu Gott kommen werden in das Reich Gottes, weil Christus das so mit uns gemacht hat. Das Dritte, ich bin motiviert zur Nächstenliebe. Es ist ja die Frage, wie dieses Erschrecken, wenn ich dieses Gleichnis höre, und wie die Freude über meine Rettung mein Leben beeinflusst. Jetzt gäbe es eine Möglichkeit, die könnte heißen, ich werde wieder leichtsinnig. Ich sage nämlich, naja, die Sache mit der Rettung ist jetzt ja ganz klar, Heilsgewissheit, ich bin Lutheraner. Was ich Gutes tue, zählt am Ende ja doch nicht, denn es ist ja viel zu wenig. Dann kann ich ja ganz gechillt an den Hungrigen vorbeigehen und an den Durstigen und an den Flüchtlingen und an den Nackten und an den Kranken und an den Gefangenen vorbeigehen. Das alles einfach ignorieren und am Ende lasse ich mir von Jesus Christus das Festkleid seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit reichen und komme durch beim jüngsten Gericht. Was Jesus uns im Gleichnis sagt, ist, tut das ja nicht. Da sind wir eigentlich wieder beim ersten Punkt. Die Lage ist doch ernst. Und wenn Jesus mir so klar sagt, was er von mir erwartet, nämlich barmherzig sein an den Bedürftigen, das ist sein Gebot an uns, sein Gebot der Liebe, den Bedürftigen etwas Gutes tun. Und wenn Jesus, der ja nicht nur mein Richter, sondern auch mein Retter ist, wenn und dem ich dann unendlichen Dank schulde, wenn dieser Jesus sich dann auch noch derartig mit den Bedürftigen solidarisiert, wie er es in unserem Gleichnis sagt, in dem kraftvollen, zugespitzten Satz, was ihr getan habt einem jeden von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Also dem alten Menschen, der gekrümmt im Altenheim dasitzt und völlig dement ist, was ihr dem getan habt, sagt Jesus, das habt ihr mir getan. Oder dem Flüchtling, von dem man vielleicht sagt, naja, wir haben eigentlich schon so viele Flüchtlinge, können wir denn noch mehr und denen wirklich helfen? Ja? Was ihr dem getan habt. Oder dem Bettler, der, wo man merkt, der hat wirklich Hunger. Oder der Familie, wo man merkt, die kommt nicht mehr zurecht mit ihrem Geld. Was ihr denen getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn Jesus das so zugespitzt sagt, dann kann ich als der von ihm Gerettete doch gar nicht mehr anders. Dann kann ich doch gar nicht mehr anders, als möglichst vielen Menschen in Not zu helfen. Und deswegen, ich bin motiviert zur Nächstenliebe durch dieses Gleichnis. Und zwar äußerst stark motiviert. Ich merke, es ist keine Option für mich mehr, sondern es ist, als ein von Christus Geretteter, ist es meine Christenpflicht, für bedürftige Menschen ein Herz zu haben und da zu sein. Wir haben gesehen, unsere Situation vor Gott ist kein Ponyhof. Gottes Gnade ist keine billige Gnade, sondern es ist kostbar, teuer und wertvoll, durch Jesus Christus vor dem Allerschlimmsten am Ende der Zeiten gerettet zu sein. Und es ist kostbar, teuer und wertvoll, von der Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus ergriffen zu sein, und in dieser Barmherzigkeit dann auch durch tätige Nächstenliebe zu leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.